Lieber Vater, wir danken dir, dass wir uns mit auch kritischen Dingen auseinandersetzen dürfen. Wir beten, dass du uns hilfst, auch diesen Abend jetzt noch, dass wir uns Gedanken machen können. Schenke uns Weisheit, schenke uns Konzentration und hilf uns, dein Wort zu verstehen. Amen. Wir wollen uns setzen. Hier sind noch Hier ist noch zuerst eine Frage, die kann ich kurz beantworten. Die Frage ist, wie ist denn das dann beim gemeinsamen Gesang? Mitsingen? Ja, natürlich darf man mitsingen. Es geht ja hier in 1. Korinther 14 geht es ja um die Beiträge, wo einer zu allen spricht. Es geht hier nicht um Chorgesang. Es geht hier um Einzelne, die zu anderen sprechen. Es geht also, das ist das Ausüben einer Leitungsfunktion. Insofern ist das überhaupt kein Problem. Es geht nicht um gemeinsamen Gesang. Eine ganz kurze Folie, ich kann jetzt nicht darauf eingehen, aber die Frau hat sehr, sehr viele Aufgabenfelder und Dienste. Wenn man mal anfängt, darüber nachzudenken, das geht ins Uferlose. Die Ehefrau, sie ist einmal Ehefrau, und Hilfe ihres Ehemannes, wenn sie verheiratet ist, Hausfrau und Mutter, wenn sie verheiratet ist. Sie kann aber auch Kinder bemuttern, wenn sie nicht verheiratet ist. Jemand schrieb, die Hand, die die Wiege schaukelt, wird die Welt regieren. Es ist ungeahnt, welche wichtige Arbeit die Mutter tut an Kindern, die sie für das Reich Gottes erzieht. Das kleine Kind, es wird gefüllt mit Bibelversen, es wird gefüllt mit Weisheit aus der Schrift. Es wird unterwiesen. Das kleine Kind möchte alles Mögliche wissen. Jetzt kommt die Mutter und das Kind redet und redet und fragt Löcher in den Bauch. Und die Mutter ist hier und erklärt dem Kind. Und das Kind möchte mehr und mehr lernen. Und eines Tages wird es Prediger sein. Eines Tages wird es, wenn es ein Mädchen ist, die Ehefrau eines Predigers sein, die ihn unterstützt, mit kräftiger Hand. Beterin, wir haben viele Stellen dazu, Arbeiterin am Evangelium, Mitarbeiter am Evangelium, Evangelisten, Philipper 4, Vers 3, Syntyche und Euodia, die mit Paulus gekämpft haben für das Evangelium, Zeugin, die ersten, die die Auferstehung bezeugt haben, waren Frauen. Liebreiche Weisung ist auf ihrer Lippe, Sprüche 21, Vers 26. Sie ist Lehrerin dort an ihrem Platz, wo Gott sie hingestellt hat. Sie braucht dazu keine Kanzel. Gastgeberin hat die Füße der Heiligen gewaschen und das heißt, sie hat gedient. Heute wäscht man ja nicht die Füße, sondern putzt die Schuhe, aber es ist auch ein Dienst. Geben, wie Dorcas, die mit ihren Kleidern und die sie da gemacht hat, vielen Menschen gedient hat. Vielfältiger Dienst entsprechend den Gnadengaben. Da waren Frauen, die den Herrn Jesus unterstützt haben. Da waren sogar vornehme Frauen dabei. Eine Frau eines Verwandten des Herodes war dabei im Gefolge des Herrn Jesus, Lukas 8, Vers 2 und 3. Gute Werke, Pflege, Unterweisung von Kindern, Bewirtung, Nachbarschaftshilfe, Witwenbesuche, Altenbetreuung, Haushaltshilfe, Literaturdienst, Schriftendienst, Briefe, Mails, Bücher, Versand, Randgruppenarbeit, Fahrdienst, instrumentale Unterstützung, Chorgesang und Sie können wahrscheinlich noch 100 hinzufügen. Dienste der Frau sind uferlos und des Mannes auch. Aber der Mann hat noch einen Zusatzdienst, das ist die öffentliche Verkündigung, das ist bei der Frau nicht. Ich muss weitermachen. Jetzt, wie sieht das aus mit unserer Gesellschaft und wieso sind wir heute eigentlich anders als vor 100 Jahren? Was hat sich eigentlich geändert und wieso ist es alles so anders geworden? Wieso war etwas Sünde vor 60 Jahren und heute ist es nicht mehr Sünde? Wieso eigentlich? Ja. Wer bestimmt eigentlich, was Sünde ist und was nicht Sünde ist? Nun, wir haben eine Geschichte hinter uns und gerade die jüngere Geschichte, vor allem die letzten 50 Jahre, haben die Welt so sehr verändert wie nie zuvor. Es ist eine Geschichte der Zerstörung der christlich-abendländischen Kultur in Europa. Ein wichtiger Meilenstein ist die Kulturrevolution 1968. Das begann schon sehr früh. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es ein Institut für Sozialforschung. War so eine philosophische Sache. Später hieß es Frankfurter Schule. Nach 1945, nach dem Krieg, war ihnen ein ganz großes Anliegen, die Deutschen umzuerziehen. Der neue deutsche Mensch sollte entstehen. Es war in Frankfurt, hier das Zentrum. Man formte Teile der deutschen Jugend in diesen Jahren 45 bis 68, eine ganz wichtige Zeit, eine Zeit des man wollte sich neu orientieren. Und da haben Philosophen in den Universitäten und Lehrerausbildungsstätten ihr Werk getan. Die Jugend war dann soweit, in den 1968 gab es eine Kulturrevolution, eine Studentenrevolution. Aber das Wichtigere ist, es begann das Frucht zu tragen, was schon 20 Jahre lang gelehrt worden war, nämlich Protest gegen die herkömmliche Kultur. Protest gegen das alte christliche Erbe. Hauptziel war, diese christliche Kultur muss in Europa zerstört werden. Wir brauchen einen neuen Mensch, den neuen Europäer, ein neues Europa, eine neue Gesellschaft. Und wie kommt man jetzt zur Macht? Und sie sagten, nicht so wie in Russland eine gewaltsame Revolution, nein. Nicht Sturz einer bestehenden Regierung, nein, sondern gewaltlos. Wir gehen durch alle Institutionen, der sogenannte beharrliche, langsame Marsch durch die Institutionen und wir filtrieren unsere Lehre, wir bringen da unsere Lehre hinein und wir verändern auf diese Weise langsam, Stück für Stück die Gesellschaft. Und sie waren mächtig wirksam. Hier haben Sie einige von diesen Schurken, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen Habermas, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Ernst Bloch, Jean-Paul Sartre, es sind nur ein paar Namen. Sie haben durch ihre Literatur viel dazu beigetragen und sie kamen rein bis in die heutige Regierung. Oder jedenfalls, wir wissen das ja, es gab einige deutsche Politiker, die sich ja ganz klar als Neomarxisten bekannt haben, die noch vor kurzem regiert haben auch. Was sind die Ziele? Ziele des Neomarxismus waren die Zerstörung der abendländischen Kultur, also eine neue Multikulti-Gesellschaft, möglichst viele Fremde ins Land, dann gibt es eine Multikulti-Gesellschaft in Deutschland, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Wertewandel, die alten Werte müssen umgewandelt werden in neue Werte. Zum Beispiel Pluralismus, das heißt, es gibt keine absolute Wahrheit, alles ist richtig. Und du darfst nie von dir sagen, nur wir oder nur Christus. Das ist verboten. Ja. Toleranz, hier falsches Toleranzverständnis. Früher hieß Toleranz, dass man den anderen nicht umbringt für das, was er glaubt. Heute heißt Toleranz, zu allen sagen müssen, das ist auch richtig. Ja. Drittens, Selbstverwirklichung, auf sich selbst hören, nach dem Gefühl leben. Heute sagt man, horch auf dein Herz. Man meint nach dem Gefühl. Da wurde dann in den Filmen gepredigt, in den Filmen wird viel gepredigt. Ja. Die Filme predigen, was Liebe ist. Liebe ist ein Gefühl. Welch eine Irrlehre, eine der größten Irrlehren, die sie überhaupt verkündigt wurde in den letzten Jahrzehnten und schon weiter noch. Liebe ist ganz was anderes. Der Herr Jesus hatte keine schönen Gefühle in Gethsemane. Aber es war die große Liebe, die ihn trieb nach Gethsemane und nach Golgatha. Uneingeschränkte Befriedigung der Bedürfnisse. Hauptsache, lebe nach deiner Lust und nach deiner Laune. Hast du Lust? Hast du Lust zu predigen? Dann predige. Hast du keine Lust, dann predige nicht. Hat jemand mal gefragt, hast du Lust zum Predigen? Da sagte der andere, Lust habe ich nicht, aber wenn ihr einen Dienst haben wollt, dann bin ich bereit, meinen Dienst zu geben. Ja. Sofortige Befriedigung der Bedürfnisse. Nicht nur uneingeschränkt, sondern auch sofort, hier und jetzt. Da hilft auch das Internet dazu. Sexualisierung der Gesellschaft. Das heißt, das Tabu der Sexualität muss zerstört werden. Und die Innenwelt des Menschen auch. Der Mensch wird schmutzig durch und durch in Gedanken, Worten und Werken. Zerstörung der Heiligkeit der Ehe und der Familie. Familie ist von gestern. Familie ist christlich. Wir brauchen andere Strukturen, andere Lebensformen. Abschaffung von allen autoritären Strukturen und damit Zerstörung der Familie. Der Weg zum Erreichen dieser Ziele über die Jugend. Interessanterweise. Vor allem über die Jugend. Über die Ausbildungsstätten, die Universitäten, die Lehrerausbildungsstätten, pädagogischen Akademien, weil dort müssen jetzt richtige Leute hin, die dann die Kinder in der Schule so unterweisen, wie wir sie wollen. Geschwister, wir sind schon dort. Die Ziele haben sie schon erreicht. Spiel- und Spaßgesellschaft, Verrohung in der Musik, harte Musik, Gewöhnung an Unzucht durch Filme, eheähnliches Zusammenleben ist normal, Homosexualität ist normal, Empfängnisverhütungsmittel ist normal, wird überall verteilt, Kinder früh in die Hände des Staates geben, Schule soll ein zweites Zuhause für die Kinder werden, Gesamtschule, Kindergarten in der Schweiz haben wir Pflichtkindergarten ab 4 Jahren, das Kind wird weggenommen von den Eltern und dort in die Richtung geprägt, wo man es haben will. Frühe geschlechtliche Aufklärung, Fördern des Auslebens der Begierden, ein neues Rollenmodell, geschlechtsspezifisches Verringern. Die Jungen sollen feminin werden und die Mädchen männlich. Wissen Sie, was mein Sohn in der Schule lernen musste? Stricken und nähen. Und die Tochter ging in Fußball. Ja. Athletik. Ja. Die Mädchen müssen männlich werden, die Burschen müssen weiblich werden. Männliche Frauenmode, Hosen und Sakko als normale Mode haben wir schon längst akzeptiert. Schon Jahrzehnte haben wir es akzeptiert. In den 70er Jahren schon, 40 Jahre her. Mehr als 40 Jahre. Alles schon durch. Ist aber nur ein Zwischenstadium. Es soll noch weitergehen. Es soll weitergehen, die Geschlechter sollen abgeschafft werden. Jeder soll sein Geschlecht sich selber wählen. Durch Kleidermode zu Unzucht anregen und so weiter. Das sind die Wege, die man gegangen ist. Ich möchte hier, weil ich meine, es ist wichtig, ich weiß, es ist ein heißes Thema. Und viele von uns wollen es nicht. Ich mache es jetzt trotzdem. Und Sie müssen ja nicht zuhören. Aber ich mache es jetzt trotzdem. Es ist ein heikles Thema. Aber das hier, darf ich ein Beispiel, das Beispiel der Kleidung einmal anführen. Was man gemacht hat aus der Kleidung, wie unser Denken heute schon anders ist, und ich rede nicht von der Welt, ich rede von den Christen. Die Christen haben schon längstens weltliche Maßstäbe übernommen, schon längstens. Ein paar Dinge. Zuerst gehen wir zur Schrift. Oder ich möchte eigentlich nur bei der Schrift bleiben. Die Sache mit der Kleidung, die kommt von Gott. Das weiß jeder. Die Kleidung, dass wir uns überhaupt kleiden, kommt von Gott. 1. Mose 3, sie hefteten Feigenblätter zusammen nach dem Sündenfall, sie machten sich Schürze, das Wort für Schürze heißt Hüftgürtel, also ein bisschen breitere Gürtel. Sie hatten ein Schamempfinden nach dem Sündenfall und jetzt wollen sie aufgrund dieses Schamempfindens, wollen sie ihre Scham bedecken mit Feigenblättern. Nun, die sind aber keine ideale Kleidung. Eigentlich sind sie gar keine Kleidung, denn Gott sagt zu Adam, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Aber da hat er schon was an, nämlich ein Feigenblatt oder mehrere Feigenblätter. Ja? Ein Gurt, ein Schurz hat er schon an und Gott sagt immer noch, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Das heißt, Nacktheit vor dem Sündenfall war kein Problem. Da konnte Adam tief in die Eva hineinschauen, der konnte in ihr Innerstes schauen wahrscheinlich. Da blieb das Auge nicht an der Haut hängen. Aber nach dem Sündenfall wurde vieles zerstört beim Menschen. Und Gott gab jetzt dem Menschen, um ihn zu schützen, dieses Schamempfinden. Und deshalb begann man, sich zu kleiden. Gott hat den Menschen dann eine Kleidung gegeben. Zweitens, Kleidung ist zur Verhüllung der Scham. Wissen Sie, was Verhüllung heißt? Verhüllung ist nicht ein Taucheranzug. Verhüllung ist eine Hülle. Hinter einer Hülle kann man sogar Formen verstecken. Das ist eine Hülle. Das war der Sinn der Kleidung, die Gott Adam und Eva gegeben hat. Er hat ihnen das Schambewusstsein gegeben. Das war das Bedürfnis, sich an gewissen Stellen zu schützen, als so, als ob unser Leben bedroht wäre. Kinder, die ein gesundes Schambewusstsein haben, werden kämpfen, ja, dass es nicht zerstört wird. Das ist eine Frage der Erziehung. Heute wird ja das bewusst gestört und zerstört, das Schambewusstsein in der Gesellschaft. Und leider unter Christen merkt man es auch zu wenig. Die Christen sind sich dessen zu wenig bewusst. Wir zeigen, wir sind nicht mehr Unschuldige. Durch die Kleidung zeigen wir, wir sind nicht mehr so wie vorher, vor dem Fall. Entkleiden wäre Verneinung der Realität unserer Schuld. Das wäre Rebellion. Würden wir uns jetzt entkleiden, nach dem Sündenfall, würden wir rebellieren gegen Gott und gegen dieses Schamempfinden, das er uns gegeben hat. Ein paar Bibelstellen dazu. Jesaja 47, Vers 3. Aufgedeckt werde deine Blöße. Das ist eine furchtbare Schande für diese Frau. Aufgedeckt werde deine Blöße, ja, gesehen werde deine Schande. Damals schämte man sich, wenn die Blöße aufgedeckt wird. Es geht hier dort um die Schenkel der Frau. Das ist hier im Bild gesprochen. Ich möchte jetzt die ganze Stelle, ich kann sie lesen im Jesaja, aber ich will nicht lange Zeit verwenden dort. Aber dort heißt es, Jesaja 47, Vers 2, nimm die Mühle, mahle Mehl, schlage deinen Schleier zurück, hebe die Schleppe, entblöße die Schenkel und warte durch Ströme. Deine Blöße soll aufgedeckt, ja, deine Schande gesehen werden. Ihre Schenkel werden aufgedeckt. Und das Aufdecken ihrer Schenkel ist für sie eine so furchtbare Schande, dass sie ist eine schreckliche Strafe für sie. Deine Blöße soll aufgedeckt, ja, deine Schande soll gesehen werden. Ich werde Rache nehmen und Menschen nicht verschonen. Hier, es gibt noch andere Stellen in Jerusalem, über Jerusalem in Klagelieder 1, Vers 8. Das heißt, ihr Jerusalem ist wie eine Unreine geworden. Alle, die sie ehrten, verachten sie, weil sie ihre Blöße gesehen haben. Wenn man von jemandem die Blöße sieht, verachtet man ihn. Es ist was Verachtenswürdiges, so gesehen zu werden von anderen. Wegen der Scham. Die Kleidung ist zur Verhüllung der Scham. Wie gesagt, Verhüllung ist eine Verhüllung auch der Formen, nicht nur ein Überziehen von einer zweiten Haut. Drittens, Kleidung ist zum Schutz, nicht nur vor Kälte, auch vor anderen Menschen. Zur Wahrung der Würde, der Geschlechtlichkeit und der Heiligkeit der Ehe. Wenn jemand vergewaltigt wird, wird er entehrt. So heißt es bei Dina, 1. Mose 34. Sie wurde entehrt, die Ehre genommen. Entehrung und Verführung und Gewalt wird dort jetzt zutage treten, wo die Kleidung nicht mehr so ist, wie sie sein sollte. Dort werden Menschen dann entehrt. Und damit wird der erste Schritt getan zur Zerstörung der Heiligkeit der Ehe. Wenn die Geschlechtlichkeit nicht mehr heilig ist, ist die Ehe nicht mehr heilig. Und wenn die Ehe nicht mehr heilig ist, wird die Ehe nicht mehr gesund sein. Wenn die Ehe nicht mehr gesund ist, wird die Familie nicht gesund sein. Und wenn die Familie nicht gesund ist, wird die Gesellschaft kaputt. Gott weiß genau, was er tut. Es beginnt mit der Kleidung. Es endet mit der zerstörten Gesellschaft. Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters, 1. Mose 9, Vers 22. Dann geht er zu ihnen und erzählt ihnen, zu dem Sem und zum Hafet, der Vater, der liegt drinnen, nackt im Zelt und so weiter. Und dann kommen der Sem und der Jafet und sie nahmen das Obergewand, legten es beide auf ihre Schultern und gingen rücklings und bedeckten die Blöße ihres Vaters, ihre Angesichter rückwärts gewandt. Und sie sahen die Blöße ihres Vaters nicht. Und Gott ehrt sie dann dafür. Sie gehen verkehrt, damit sie ja nicht den Vater sehen. Und sie legen dann die Decke drüber. Das wäre für sie eine große Sünde, den Vater nackt zu sehen. Merken Sie, die Schrift, wenn wir die Schrift lesen, bekommen wir wieder ein echtes Empfinden für Heiligkeit und für die Schande der Nacktheit. Die Gesellschaft hat sich geändert. Heute liegen die Leute nackt am Strand oder fast nackt, 90% nackt am Strand. Und wir denken gar nichts dabei, überhaupt nichts. 3. Mose 18, Vers 6 bis 9. Kein Mensch soll sich irgendeiner seinem Blutverwandten nahen, um die Blöße aufzudecken. Ich bin Jahwe. Die Blöße deines Vaters und die Blöße deiner Mutter sollst du nicht aufdecken. Dann werden noch andere Verwandte genannt. Gerade dort, wo man auf engem Raum zusammenlebt, ist es umso wichtiger, dass man die Blöße des anderen nicht sieht. Gerade in der Familie. Da gibt es Eltern, die lehren die Kinder, dass sie die Eltern nackt sehen. Das ist zerstört, damit zerstören sie, tragen sie bei zur Zerstörung der Gesellschaft auf lange Sicht gesehen. Kleidung ist zum Schutz und zur Wahrung und zur Würde der Geschlechtlichkeit und der Heiligkeit der Ehe. Viertens, es gibt Kleidung, die keine ist, die Gott nämlich als ungeziemen und ungenügend erachtet. 1. Mose 3. Gott hat diese Schürze von Adam nicht geachtet als Kleidung, aber er gab ihnen dann, Vers 21, Gott machte ihnen Leibröcke von Häuten und Fellen, je nachdem, wie man übersetzt. Leibröcke von Häuten, von Tierhäuten oder von Tierfellen und bekleidete sie. Jetzt waren sie bekleidet. Was war das? Ein Mantel von Schulter bis Zehen. Das war eine Kleidung. Jetzt ist Gott, sagt Gott, jetzt ist gut. Sind sie bekleidet. Vorher mit diesen Schürzchen waren sie nicht bekleidet. Es galt nicht als Kleidung. Das heißt, man kann hier daraus lernen, was Kleidung ist und was nicht. Heute gibt es viele Leute, die gehen in einer Kleidung herum, die keine Kleidung ist. Fünftens, Kleidung für bestimmte Anlässe und Beschäftigungen. Es gibt hier ganz bestimmte Feste, da ist man sehr festlich gekleidet. Zum Beispiel Aaron, 2. Mose 28, Vers 2, heilige Kleider für Aaron zur Herrlichkeit und Schmuck. Es gab besondere Kleider für besondere Dienste. Es gab Arbeitskleidung. In Johannes 21, Vers 7, da ist die Sache mit dem Petrus. Und seine Kollegen sind am Wasser, draußen am Boot. Wo sind ihre Kleider? Sie arbeiten, sie haben ein Oberkleid und ein Unterkleid. Das Oberkleid wird abgelegt und ins Boot gelegt. Das ist bei ihnen. Das Unterkleid, in dem arbeiten sie. Nun, sie schwitzen, sie müssen stark arbeiten, klar. Man nannte das, wenn das Oberkleid abgelegt ist, dann ist man unbekleidet. Nicht ganz unbekleidet, aber ohne Oberkleid. Ja? Nur halb bekleidet. Und als der Herr Jesus am Ufer ist und sie erkennen, dass der Herr Jesus ist, dann nimmt Petrus sein Oberkleid, zieht sich an, wirft sich ins Wasser und schwimmt zum Herrn Jesus. Er möchte mit Oberkleid aus dem Wasser steigen, nicht nur mit dem Unterkleid. Das heißt, er weiß, was sich gehört. Warum haben die überhaupt ihre Kleider im Schiff? Weil wenn sie ans Ufer kommen und dann sind Frauen da, die waschen oder irgendwas, dann möchten sie bekleidet, dann möchten sie sich ankleiden, schon im Schiff, damit die Frau da nicht sieht, sie sind nur mit dem Unterkleid bekleidet. Verstehen Sie? Das war ganz klar. Heute ist dieses Denken so fremd geworden. Da spielen die Brüder Fußball mit entblößten Oberkörper und die Schwestern schauen zu, rundherum. Passt das? Nicht in die Schrift. Passt nicht. Aber wir denken nichts mehr darum. Es ist uns nicht mehr bewusst. Das heißt, wir müssen eigentlich zugeben, wir haben durch die Indoktrin, durch die Doktrin der Gesellschaft, die uns da beeinflusst haben, haben wir einen anderen Maßstab bekommen. Und es sollte gut sein, wenn wir wieder anfangen, die Schrift zu lesen und sagen, Herr, du bist der Bestimmende in meinem Leben und ich möchte mich nicht von den Neomarxisten vorschreiben lassen oder von den Schwulen vorschreiben lassen, was wir anziehen. Ich spreche jetzt zu Männern. Ich habe gesagt, wenn man über Kleidung spricht, sollte man zu Männern sprechen. Da wird meistens an die Frauen sich gewandt, aber eigentlich ist es ein Männerthema. Denn die Männer haben vorauszugehen in Sachen Kleidung. Und die Männer haben den Frauen positiv, die Frauen positiv zu führen in Sachen Kleidung. Also, wir Männer, wir wissen, wie eine Frau gekleidet sein soll. Wir sind anders als Frauen. Die Frauen können das nicht wissen. Frauen wissen nicht, wie sie wirken, oder nicht immer, wie sie wirken auf einen Mann. Nun, manche haben es mittlerweile erkannt, wie man Männer fangen kann und so weiter, durch die Kleidung. Oder den Blick jedenfalls fangen kann durch die Kleidung. Aber wir Männer, wir können sehr, sehr gut der Frau sagen, du, ich denke, das passt nicht. Oder sie gehen einkaufen und kaufen Kleider. Bitte, wenn die Frau Kleider kauft, gehen Sie doch mit. Helfen Sie ihr, dass sie die richtigen Kleider kauft. Da ist eine Schwester, die geht in die Männerabteilung und kauft sich Hosen. Sie sagt, mir stehen diese besser. Sie kauft sich ihre Hosen in der Männerabteilung. Ja. Na, über das Thema vielleicht nachher noch ein paar Gedanken. Kleidung für bestimmte Anlässe. In Offenbarung lesen wir festliche Kleidung. Offenbarung 6, Vers 11 wird diesen Märtyrern werden lange weiße Gewänder gegeben. Das ist Festgewand gewesen. Dann gab es das Gewand, das man hochgesteckt hat, wenn man wandert, wenn man geht, dann nimmt man das Kleid und steckt es in den Gürtel, nimmt einen Gürtel und nimmt das von unten und steckt es in den Gürtel, sodass man also dann, dass die Beine einigermaßen frei sind, sodass man dann marschieren kann. Sonst würde man immer auf die Kleider drauftreten. Kleider machen Aussagen, Kleider sprechen. Es ist interessant, wie sehr der Mensch wirkt durch seine Kleidung. Wenn ich mit Sakko und Krawatte in die Tankstelle gehe und das Geld bezahle, werde ich anders behandelt, als wenn ich in Sportkleidung dort erscheine. Das merke ich. Und ich selber fühle mich auch anders. Das wirkt auf mich zurück auch. Kleider machen Aussagen. Durch das, was ich anhabe, sage ich, wer ich bin oder ob ich etwas von mir halte oder nicht. Oder ob ich mich vor allem als Körper verstehe oder mehr als Körper. Man kann sich so kleiden, dass klar wird, dieser Mensch versteht sich als erstens, ich bin Körper. Das ist das Wichtigste, mein Körper. Und dann gibt es andere Leute, die kleiden sich so, dann merkt man, nein, die Kleidung ist hier nicht das Wichtige, da ist nicht die Kleidung im Kopf, da ist der Mensch. Der eigentliche Mensch. Ob ich ordentlich in meinem Charakter bin oder lässig, das zeige ich durch meine Kleider. Heute ist es ja Mode, dass man in der Oberschenkel, die Mädchen zumindest, dass die Oberschenkel aufgerissen sind von der Jeanshose, damit man ein bisschen was vom Oberschenkel sieht. Und das ist eigentlich, schaut sehr schäbig aus und lässig. Und auch natürlich die Männer erregend. Das ist natürlich der eigentliche Grund. Aber es ist, zeigt auch, was ich von mir halte. Ja? Ich halte so viel von mir, ich bin ein Körper, den du gebrauchen kannst. Ich bin käuflich. Ich gebe gern meinen Körper her. Oder ich zeige, ich bin lässig. Ich habe mich einmal, lange Zeit habe ich mich mal beschäftigt mit dem Thema Jeanshose. Ich wollte mal wissen, wie das ist mit der Jeanshose. Ich habe da einiges gelesen. Die Kultur der Jeanshose. Sehr interessant, dass die Jeanshose die ganze Welt erobert hat. Begonnen hat es mit den Goldgräbern. Und dann ist eine Art Jeanshose, Blue Jeans, ich spreche von der Blue Jeans, ist eine Art Hose entstanden, die eigentlich eine Arbeitshose war, die man dann als Festtagshose verwendet hat. Und so hat man das gemacht, was man im Sozialismus machen möchte. Alles einebnen, es ist alles gleich. Wir ziehen uns immer gleich an. Oder die Tage sind alle gleich. Die Feste, ach, Versammlung. Ist nicht wichtig. Wir waren früher immer mit Jeanshosen in der Versammlung. Und ich war junggläubig und wir haben uns endlich mal gefreut. Wir sind frei. Wir sind Christen geworden. Jetzt sind wir endlich frei von den Zwängen. Gut, dann waren wir in der Versammlung so wild gekleidet wie immer. Und dann waren wir mal an der Hochzeit. Samstagabend, Hochzeit. Na, wir waren natürlich schön gekleidet. Und am Sonntag kamen wir mit unserer Jeanshose wieder. Und da hat der Prediger gesagt, ein Junge, auch gar nicht so viel älter als wir, hat gesagt, ist ja interessant. Gestern, das war euch wichtig. Es war ein Fest, oder? Eine wichtige Zusammenkunft. Ihr habt euch entsprechend gekleidet. Heute sind wir ja nur beim Herrn, oder? Ist ja nur Versammlung. Ist euch das nicht wichtig? Ist das nicht was Wichtiges, was wir jetzt tun? Dass wir hier regelmäßig Sonntagmorgen eine Versammlung haben, wo wir uns zum Herrn hin versammeln und beten und ihr schaut, wie ihr gekleidet seid. Oh, da haben wir uns geschämt. Das war gesund. Die Kleidung zeigt, wohin ich will, dass die Aufmerksamkeit gelenkt wird, wenn man mich sieht. Wo sollen die Leute hinschauen? Ja, zwischen die Brust oder auf die Hüfte, unter die Gürtellinie. Wohin will ich, dass die Aufmerksamkeit derer, die mich sehen, hingelenkt wird? Wenn Sie ein Mann sind, sagen Sie den Frauen, wo Sie hinschauen, wenn Sie eine Frau sehen. Von hinten oder von vorne. Sagen Sie es ihr, was Sie als erstes sehen. Die ersten Sekunden oder Zehntelsekunde. Durch Kleider sage ich, ob ich meinem Schöpfer ehre, in dessen Bilde ich geschaffen worden bin. Er selber ist in Herrlichkeit gekleidet. Im Psalm 104, Vers 2, lesen wir etwas von der Kleidung unseres Schöpfers. In Licht, im Glanz ist er gekleidet. Psalm 104, Vers 1. Du, mein Gott, Herr, mein Jahwe, mein Gott, du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht hast du dich gekleidet. Du, der in Licht sich hüllt, wie in ein Gewand, der die Himmel ausspannt gleich einem Zeltdach. Hier ist die Rede von Kleidung. In Hoheit und Pracht, in Licht hüllt er sich ein. Kleidung war eine Hülle. Hier ist es das Licht, das den Schöpfer umgibt, ein Lichtglanz. Siebtens, die spezifisch männliche und spezifisch weibliche Kleidung ist zur Unterscheidung der Geschlechter gegeben. Heute ist schon längstens in der Gesellschaft akzeptiert, dass es keine spezifisch männliche und spezifisch weibliche Kleidung mehr gibt. Schon längstens, schon jahrzehntelang ist das schon durch. Allgemein verbreitet, es gibt keine spezifisch männliche und spezifisch weibliche Kleidung mehr. Gott hatte es aber ursprünglich so gedacht, dass es so etwas geben sollte. Zur Unterscheidung der Geschlechter. Also Gott wollte, dass man erkennen kann, wenn von Ferne jemand auf einen zukommt, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Früher waren das einerseits die Farbe, aber andererseits vielmehr noch die Kopfbedeckung und das Gewand. Das Gewand des Mannes war anders als das Gewand der Frau. Das Gewand der Frau war länger, es war weiter als beim Mann. Jedenfalls, es war sehr klar, dass es Männer- und Frauenkleider gab damals. 5. Mose 22, Vers 5, nicht soll Mannszeug oder Männertracht auf einer Frau sein und es soll ein Mann nicht das Gewand einer Frau anziehen. Das wäre ein Gräuel gewesen. Denn jeder, der dieses tut, ist Jahwe, deinem Gott, ein Gräuel. Ich denke, Christen sollten sich wieder Gedanken machen über dieses Thema. In manchen Kreisen wird überhaupt nie über solche Themen gesprochen. Ich denke, das ist ein Schaden für die Gemeinde und ein Schaden für das Zeugnis. Es wäre wichtig. Warum? Wir Christen sind Salz und Licht in der Welt. Und Christen tragen sehr viel bei zur Gesellschaft, wie die Gesellschaft sich weiterentwickeln wird. Ein paar Christen an einem Ort können einen mächtigen Einfluss ausüben. Durch ihre Andersartigkeit, durch ihre Bereitschaft, sich an die Schrift zu halten, durch die Liebe, durch die Art, wie sie reden, durch die Art, wie sie sich kleiden. Christen sollten herausstechen in dieser Gesellschaft durch ihre Kleidung. In unserer Gesellschaft wird so furchtbar, kleidet man sich so furchtbar. Wissen Sie, dass die meisten Modeschöpfer in Amerika Schwule sind? Für Männermode und für Frauenmode. Schwule Leute, ganz bewusst, die wollen eine gewisse Kleidung einführen in die Welt und diese sollen die Leute anziehen. Wir lassen uns heute diktieren, was wir anziehen. Wir entscheiden nicht selber. Wir werden von Medien beeinflusst, wir werden von Illustrierten beeinflusst, von Filmen beeinflusst und von sonstigen Menschen, die wir mögen. Und dann übernehmen wir ihre Art und ihre Mode. Da ist ein Sänger, der weiß genau, was er bewirkt. Ja? Der wird ein Idol und dann will man sich so anziehen wie dieser Sänger. Im Hebräischen heißt das Wort Mannszeug. Das Wort hier heißt das Zeug, die Tracht, die Klamotten, die Kleidung, das Geschmeide, der Schmuck und die Ausrüstung. Alles passt. Also eine Frau soll nicht das Zeug, die Tracht, die Klamotten, die Kleidung, das Geschmeide, den Schmuck und die Ausrüstung der Männer anziehen. Und umgekehrt auch nicht. Heute machen sich die Männer Ohrringe und Piercing und so weiter. Das ist nicht gut. Das widerspricht dem Geist der Schrift. Das Ganze auch mit diesen Tattoos und Tätowierungen. Das ist der Körper, der dem Herrn gehört. Die Haut gehört auch dem Herrn. Das ist nicht einfach nur meine Haut und ich mache, was ich will. Als Christ mache ich nicht, was ich will. Als Christ habe ich mich dem Herrn verschrieben. Da möchte ich auch, dass ich als Christ mich bemühe, so zu wirken, dass ich eine keusche Art, meinen Blick, meine Kopfbedeckung, dort, wo ich es habe, meine Oberbekleidung, ich möchte so gekleidet sein, dass Gott Freude hat und dass ich nicht diese Gesellschaft unterstütze in den Bestrebungen, sich selbst zu zerstören. Letztlich steckt der Feind dahinter. Letztlich steckt der Teufel dahinter. Viele Christen meinen, nein, das ist Geschmackssache, ihr macht das halt so und wir machen so. Ihr seid gesetzlich und wir sind frei. Es geht nicht um gesetzlich. Es geht um Liebe zum Herrn Jesus. Wir wollen nicht gesetzlich, im falschen Sinne gesetzlich sein. Wir wollen den Herrn Jesus lieben und deshalb schauen wir auf das, was das Wort Gottes sagt. Der Kopf bedeckt und unbedeckt beim Beten, es ist auch Kleidung. Haben wir schon darüber gesprochen. Haartracht. Die Bibel spricht von Frauenhaaren. Haben Sie das schon gelesen? Offenbarung 9, Vers 8. Es gibt Haare, die sind Frauenhaar. Wie erkennt man eigentlich Frauenhaar und Männerhaar? Was ist denn der Unterschied? Offenbarung 9 steht, diese Gestalten dort haben Haare wie Frauenhaare. Sie hatten Haar wie Frauenhaar. Also, man wusste, was Frauenhaar ist und man wusste, was Männerhaar ist. Klar gibt es Frauen und Männer, denen die Haare ausgehen. Da hat man gar kein Haar mehr. Es gibt immer Ausnahmen. Aber es gibt auch Männer, wo die Haare nicht ausgehen, ja, und Frauen. Dann achtet man drauf. Meine Frau hat schon manchmal gesagt, sie kauft sich jetzt bald eine Perücke, weil ihr das Haar ausgeht. Hosen. Oh nein, schreckliches Thema. Hosen waren in der Bibel und in der christlichen Welt bis ins 20. Jahrhundert nicht die weibliche Kleidung, ob sie es glauben wollen oder nicht. Es gab bei den Germanen schon mal auch Frauenhosen in gewissen Kreisen und manche Ägypterinnen aus den höheren Gesellschaften haben sich unzüchtig gekleidet. Das gab's. Aber dort, wo das Judentum und das Christentum hinkam, dort wurde die Gesellschaft positiv verändert. Dort haben sich Menschen bekleidet und zwar auch geschlechtsspezifisch gekleidet. Ich weiß, heute denke ich mir völlig anders. Ist mir ganz klar. Wir sind ja auch lange genug so gelehrt worden. Aber wir sollten doch auch schauen, gibt es hier wirklich ein biblische Beweisführung? Hosen kamen ja erst auf durch die ganzen Reiterhorden aus dem Osten. Die trugen Hosen. Der hohe Priester hatte auch Beinkleider unter seinem Oberkleid. Aber die weibliche Kleidung war es nicht. Lange Zeit war es auch nicht die männliche Kleidung. Aber bei dem weiblichen Gefäß ist es kritischer als beim Mann. Ich komme gleich darauf hin. Bei Frauen kamen die Hosen auf im Zeichen der Emanzipation. Die Emanzipationsbewegung ist eine Bewegung aus dem 20. Jahrhundert, die langsam begann in den 20er Jahren, aber dann ist wieder ein bisschen abebbte durch den Krieg. Aber nach dem Krieg ist sie dann wieder voll gekommen Und mit der Emanzipationsbewegung war dann auch die Bewegung der Frauenrechtler und des Feminismus. Das ist ein Kampf gegen jegliche Unterordnung. Die Frau und Unterordnung gehört nicht zusammen. Das ist gestrichen. Frauen gibt es keine Unterordnung mehr. Ja. So sagen sie. Hosen sind ein Symbol für Männlichkeit, nicht für Zartheit, Zierlichkeit und Weiblichkeit. Interessant, dass die Hosen auch Rückwirkung haben auf das Benehmen. Ist interessant. Die Frau, die in einen keuschen Rock gekleidet ist, denkt von sich anders, als wenn sie sich in einer engen Blue Jeans kleidet. Es ist einfach so. Es sind Tatsachen. Nicht das Symbol für Zierlichkeit, Zartheit, Weiblichkeit, Keuschheit, sondern für Männlichkeit ist die Hose das Symbol geblieben. Auch wenn heute die Frauenhose schon akzeptiert ist in der Gesellschaft, schon längstens. Weiter, die Hosen lassen die Körperkonturen stärker zur Geltung kommen, anstatt gewisse Körperkonturen, anstatt sie zu verhüllen. Wir haben gesagt, die Frau ist anders gebaut, hat ein anderes Skelett als der Mann. Und das ist für den Mann aufreizend, wenn er eine Frau von einer gewissen Seite oder von hinten und so weiter betrachtet oder von vorne. Und es ist für den Mann wirklich reizend, aufreizend, wenn eine Frau vor ihm dahergeht in solchen Hosen. Und die Hosen sind heute eng. Nicht jede Frau übrigens. Es gibt auch Frauen, die sind anders gebaut, da sieht man überhaupt keine Körperkonturen, weil sie einfach sehr, sehr dünn sind. Das hängt immer auch natürlich auch von Frau zu Frau verschieden, ist das auch verschieden. Dennoch gilt die Regel, es ist so, dass Kleider sollten unsere Körper verhüllen. Jedenfalls das Gesäß sollte verhüllt sein. Das ist bei den heutigen Hosen jedenfalls nicht der Fall. Hosen lassen den Teil des Körpers in den Vordergrund treten, wo die geschlechtliche Annäherung stattfindet und sind als Frauenkleidung nicht geeignet. Das ist jetzt hart, was hier gesagt wird. Und die sagen jetzt, wo ist die biblische Begründung? Die biblische Begründung liegt in 1. Mose 3. Verhüllung. Dieses Wort, Verhüllung. Eine Hülle. Die Kleidung ist Hülle, ist Mantel, ist Verhüllung. Auch die Männer, und gerade das ist jetzt, was ich sage, die Männer sind hier gerufen, auch ihre Kleider so zu tragen, dass nicht die geschlechtlichen Formen zutage treten. Es sollte was Fallendes sein. Kleidung ist nicht was Anliegendes, eng Anliegendes, ist ohnehin nicht gesund. Kleidung ist fallend, ja, hüllend. Kleider haben Rückwirkung auf das eigene Verhalten und auf das eigene Denken, wie man sich vor anderen fühlt. Stark, cool, clever und voll dabei, professionell, wichtig, Aufmerksamkeit hervorrufend und Männerblick fangend. Oder zierlich, schön, ehrbar, rein und keusch, bescheiden, demütig, gottesfürchtig und schamhaft. Das kann man durch Kleidung zeigen, liebe Geschwister. Was ich hier tue, ist eine Anregung zum Denken. Ich weiß, dass wir ganz anders denken, dass wir ganz anders geprägt sind. Aber es ist wichtig, sich Gedanken zu machen. Ich habe gerade vor kurzem ein Gespräch geführt mit einem Bruder, und der sagte, wenn ich über dieses Thema reden würde, hat er gesagt, dann würde ich anfangen bei den grundsätzlichen Dingen. Die Leute müssen zuerst wissen, was Mann und Frau sind. Dann würde ich über Kopfbedeckung sprechen. Und dann würde ich über die Wirkung von Kleidung allgemein sprechen. Und dann würde ich schauen, was für Prinzipien sind in der Schrift. Nun, wir haben keine Zeit mehr. Aber ich habe mir mal im Neuen Testament ganz viele Bibelstellen rausgeschrieben. Die kann ich Ihnen jetzt nicht zeigen. Aber ich kann Ihnen mein Ergebnis zeigen. Das ist jetzt aus dem Neuen Testament. Ich kam zu folgendem Ergebnis. Erstens, alles, was der Christ tut, tut er zur Ehre Gottes und im Namen Christi. 1. Korinther 10, Vers 31 und Kolosser 3, Vers 17. Alles, was der Christ tut, tut er zur Ehre Gottes und im Namen Christi. Und jetzt überlegen wir uns, wenn wir uns am Morgen kleiden oder wenn sie ins Kleidergeschäft gehen, zur Ehre Gottes und im Namen Christi. Kann ich das tun? Da muss ich mich aber an Gottes Wort halten und muss schauen, wie denkt eigentlich Gott über Kleidung? Zweitens, geziemend. Das ist ein Wort, das sehr oft vorkommt im Neuen Testament. Der Christ verhält sich so, wie es sich geziemt. Nun, wer sagt mir, was sich geziemt? Nicht die Neomarxisten, nicht die Neue Linke und nicht die Schwulen. Die Schrift sagt uns, was sich geziemt. Jetzt muss ich also lernen, mich an die Schrift anzugleichen. Das heißt, ich muss viel die Schrift lesen. Drittens, ehrbar, würdig, ordentlich, sauber. Solche Begriffe werden verwendet für Kleidung, aber auch überhaupt für das Benehmen. Der Mensch soll sich so benehmen, dass sein Verhalten ehrbar ist. Das heißt, dass man es ehrt. Das andere ist ehren. Das andere sich freuen, wenn sie mich sehen oder wenn sie mich beobachten. Das ist ein Würdiger, der verhält sich würdig, nicht lässig und cool. Und das andere Wort mit den vier Buchstaben. Heilig. Heilig heißt abgesondert für Gott. Das hat nichts zu tun mit muslimisch und Kutte. Nein, das hat zu tun mit Würde und Heiligkeit vor Gott. Ich möchte meinem Gott angehören. Heilig heißt zugeordnet zu Gott. Und als solch einer möchte ich erscheinen, wenn ich in dieser Welt mich bewege, in der Öffentlichkeit. Fünftens, einfach und bescheiden und unauffällig. Wir müssen nicht so uns geben, und auch was Kleidung betrifft, dass alle auf uns schauen. Einfach und bescheiden und unauffällig. Nun, wenn natürlich alle sich unzüchtig kleiden und nur ich mich züchtig, werde ich auch auffallen, aber da werde ich positiv auffallen. Es ist interessant, wie die Menschen denken. Da war eine Schwester, jung bekehrt, und sie hat gemerkt, sie möchte dem Herrn gefallen mit ihrer Kleidung, hat sich schön sauber und ordentlich gekleidet, 16 Jahre alt, geht arbeiten zu einem Ferienjob. Und dort war der Mann gerade, der Hausherr, war gerade am Arbeiten beim Haus und mit oben ohne. Und als er sie sieht, sagt er, oh, hoffentlich stört's Ihnen nicht, dass ich da so arbeite. Warum hat er das gesagt? Der Unterschied war so krass, dass sein Gewissen sich gemeldet hat und gesagt, das passt nicht. Die keusch gekleidete Frau und ich so da halb entblößt, das war ein bisschen ungemütlich, deshalb hat er es gesagt. Nun, der hat dann weitergearbeitet. Aber warum hat er es gesagt? Ja? Das heißt, es fällt auf. Oder meine Frau geht da spazieren und es war Muttertag war. Und dann kommt ein Ehepaar auf sie zu. Oh, sind Sie aber hübsch gekleidet? Ah ja, ist ja Muttertag. Sagt sie, nein, das ist nicht wegen Muttertag. Warum haben die Leute das gesagt? Sind Sie aber hübsch gekleidet? Sie hatte einfach einen anständigen, normalen Rock an. Ein bisschen länger, ja, es war ein langer Rock. Aber es war so auffällig für diese Leute, ja, so positiv auffällig. Also positiv darf man auffallen. Schamhaft, keusch, sittsam, züchtig sind solche Begriffe, die sehr oft im Neuen Testament vorkommen. 1. Timotheus 2 ist eine Stelle, Sie kennen die Stelle, ich brauche die hier nicht lesen. Keusch heißt rein, manche Bibelübersetzungen übersetzen einfach rein, das ist dasselbe Wort. Aber so, dass die anderen merken, das ist ein reiner Mensch. Das ist nicht unrein, züchtig. Dann siebtens, die Aufmerksamkeit auf das Richtige lenkend, auf das Gesicht, das, was nicht bekleidet ist, dort schaut man hin. Das, was nicht bekleidet, die Hände, das Gesicht. Ja. Manche Frauen, die sind so gekleidet, da schaut man zwischen die Brust. Man kann gar nicht anders als Mann. Ja. Ich hatte mal, das war so schwierig, mit dieser Frau zu sprechen. Es war so schwierig, meine Augen bei ihr zu halten und nicht auf die Brust. Aber sie stand ja so da, dass man gezwungen war fast. Da hat eine Frau, kann hier viel machen, um dass es nicht geschieht. Unanstößig, das heißt nicht, dass der andere zu Fall kommt. Und geschlechtsspezifisch. Auch im Neuen Testament gibt es zum Beispiel Kopfbedeckung und nicht Kopfbedeckung. Das ist geschlechtsspezifisch. Das heißt, hier wird ein Unterschied zwischen Geschlechtern gemacht. Gott ist das offensichtlich wichtig. Zum Schluss, und damit schließe ich für heute, es gibt auch Gefahren, dass man sich zum Beispiel ausrichtet nach Regeln anstatt nach dem Herrn Jesus. Wichtiger ist, eine Sensibilität entwickeln und Liebe entwickeln für das, was ihm gefällt. Was hat mein geliebter Herr, woran hat er Freude? Was gefällt ihm? Was fördert die Heiligkeit und die Liebe? Bitte, es geht nicht um Dressur. Es geht um eine Liebesbeziehung, die wir pflegen. Und das wollen wir von Herzen gern tun. Ich möchte, dass der Herr Jesus wohlgefallen hat. Wir alle möchten das, dass er wohlgefallen hat an uns. Er starb für alle, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben. Nicht mehr für sich selbst leben, sondern für ihn, der für sie starb und auferweckt wurde. Das hat nichts zu tun mit Gesetzlichkeit. Nein. Zweitens, beim Beurteilen von äußerer Erscheinung, von der äußeren Erscheinung ausgehen. Die Gefahr ist, dass man Leute beurteilt nach der äußeren Erscheinung. Ah, oh, so und so gekleidet, ah, oh, das ist sicher ein schlechter Christ. Das darf nicht sein. Das darf nicht geschehen. Heute in unserer Welt ist man so ein Durcheinander auf dem Gebiet, man darf nicht einen anderen Christen gleich aburteilen, weil er so und so gekleidet ist. Da müssen wir lernen. Haben die Pharisäer auch gemacht. Drittens, Menschen gefallen wollen. Dass man sich letztlich nur so und so kleidet, um den Menschen zu gefallen. Paulus sagt, wenn ich menschengefällig wäre, wäre ich nicht Christi Sklave. Aber ich bin Christi Sklave. Galater 1, Vers 10. Wir wollen ihm wohlgefallen. Römer 6. Stellet nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. All unsere Glieder. Und dann können wir als Mann und Frau in unserer Gesellschaft ein Licht und Salz sein. Es ist eben nicht alles gleichgültig. Wenn alles gleichgültig wäre, alles ist gleich, wie die Sozialisten wollen, dann wird alles gleichgültig. Und das will Gott nicht. Ich habe mich jetzt ein bisschen aufgehalten bei dem letzten Thema, aber ich denke, Sie verstehen, weil es um unsere Gesellschaft geht und weil es geht um Mann und Frau in der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird schrittweise zerstört. Und wir Christen sollten nicht mitmachen mit diesem Trend. Wir sollten gerade das Gegenteil. Und das war für mich das stärkste Argument von allem. Ich möchte meinen Gott gefallen und nicht einer Zerstörung der Gesellschaft Vorschub leisten. Ich möchte mir nicht diktieren lassen, was ich anziehe. Und dann habe ich geschaut, dass ich meine Garderobe ein bisschen ändere. Als Mann. Ich spreche vom Mann. Der Mann, überlegen Sie selber. Sie wissen, wo Sie Ihre Garderobe ein bisschen ändern sollten. Der Herr möge uns segnen beim Nachdenken. Und bitte werfen Sie keine Tomaten. Gut, dann beten wir noch zum Schluss. Geliebter Vater, wir danken dir, dass wir auch über heikle Themen sprechen dürfen. Wir bitten dich, dass du uns ein Feingefühl gibst, auch mir, dass ich lerne, diese Platz und diese Aufgabe auszufüllen, die ich als Mann in dieser Gesellschaft und in der Gemeinde des Herrn auszufüllen habe. Hilf mir, Herr, ein Vorbild für Frauen zu sein, in der Art des Benehmens. Hilf den Frauen, die Männer zu ermutigen, in der Art, als Männer zu agieren. Wir danken dir, Herr, dass du uns einen Platz gegeben hast und dass wir einander so gut ergänzen, Mann und Frau in der Gemeinde Jesu. Dass wir Brüder und Schwestern sein dürfen, dass wir alle gleich sind vor dir, sich von jedem Christen, von jeder Christin lernen darf. Wir beten, Herr, dass du uns da weiterhilfst, dass wir gesund denken, auch in diesen strittigen Fragen. Amen.